Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Guten Morgen am 2.2. Ein historischer Tag. Nach fast 3 Jahren endet heute die Maskenpflicht im Nahverkehr von Berlin und Brandenburg. Wie sie vorerkrankte und sehr alte Menschen weiter schützen will, das fragen Marco Seifert und ich Berlins grüne Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe und auch, ob sie in Bus und Bahn weiter Masken tragen wird oder nicht. In unserer Tagesvorschau feiern wir das Leben und den heutigen Murmeltiertag. Markus Feldenkirchen vom Spiegel kommentiert, ob Sanktionen gegen Russland sinnvoll sind, weil die EU-Sanktionen greifen allem Anschein nach nicht so, wie sie greifen sollten.
Seit Dezember gilt das 9. EU-Sanktionspaket gegen Russland. Das bedeutet zum Beispiel, dass Mikrochips für Rüstungsindustrie, Haushaltsgeräte oder Telekommunikation nicht nach Russland exportiert werden dürfen. Die russische Wirtschaft scheint trotzdem zu boomen, denn der IWF hat in seiner jüngsten Prognose sogar ein minimales Wachstum für Russland vermeldet. Wie kann Russland seine Wirtschaft am Laufen halten, wenn wichtige Mikrochips nicht mehr importiert werden dürfen? Experten meinen, dass Russland diese Chips über Drittstaaten wie Kasachstan oder die Türkei einkauft und so mühelos die Sanktionen der EU umgehen kann.
Darüber sprechen wir jetzt mit dem Obmann für Außenpolitik der Unionsfraktion im Bundestag. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, Roderich Kiesewetter von der CDU. Guten Morgen, Herr Kiesewetter.
Schönen guten Morgen, Herr Böttcher und Herr Seifert.
Guten Morgen.
Sind es die falschen Sanktionen gegen Russland oder funktionieren die Sanktionen einfach nicht, wenn nicht alle mitziehen?
Naja, Sanktionen sind immer eine gewisse Zeit lang wirksam, aber dann gibt es Umgehungsaktivitäten und das beobachten wir gerade und das war ja gerade auch im Antexter drin, Iran, China, Armenien, Türkei, da werden Scheinfirmen gegründet oder aus Deutschland heraus in diese Länder zum Beispiel Hausgeräte exportiert und dann dort die Chips ausgebaut und nach Russland geliefert. Also muss man nachsteuern.
Ja, wie denn? Also das Sanktionssystem der EU ist auf politische Kooperation der Drittstaaten angewiesen. Welche Möglichkeiten hat denn die EU, um Drittstaaten wie China, Iran, die Türkei zu überzeugen?
Ja, jetzt muss man sich quasi auf die Umgehungsaktivitäten konzentrieren, also auf die Drittländer. Der Iran ist ohnehin sanktioniert und schwer kontrollierbar. Aber was wir machen können, ist, dass die Strafverfolgungsbehörden effektiver Sanktions- und Exportkontrollverstöße aufklären und auch ahnden. Am Oberlandesgericht Dresden ist zum Beispiel gerade so ein Fall. Außerdem gilt es, dass man das Risikoprofil bei bestimmten Drittstaaten an die Dual-Use-Güter anpasst. Also ich spreche mal gezielt Armenien, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Kasachstan an, die dann quasi die Exporte von uns an Hausgeräten dorthin sich vervierfacht haben. Das muss kontrolliert werden und da muss vielleicht auch mit der einen oder anderen Firma in Deutschland gesprochen werden.
Wenn Sie sagen, dass die Behörden das effektiver tun sollen in Zukunft, ist ja deren Aufgabe eigentlich, diese Verstöße aufzuklären und zu ahnden. Was läuft denn da bisher falsch?
Nun, Russland ist da äußerst findig. Da sind Geschäftsleute, Geschäftsmodelle, die eben auch aufgeklärt werden müssen. Da muss auch enger mit dem Verfassungsschutz und mit dem Bundesnachrichtendienst zusammengearbeitet werden. Und auch unsere Strafverfolgungsbehörden, die ja alle überlastet sind, müssen hier unterstützt werden. Es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern auch um andere europäische Staaten, beispielsweise Österreich. Hier muss man sehr intensiv schauen, was hier für Firmen gegründet werden. Und es geht ja auch um das übergeordnete Ziel. Wenn wir das so laufen lassen, dann wird die Ukraine scheitern, da werden Millionen von Menschen zu uns kommen, weil sie keine Zukunft mehr in ihrem Land haben. Also da hängt auch was dran. Und dass Sie haben es ja selbst gesagt, 9. Sanktionspaket, es wird sicherlich ein 10. und ein 11. folgen müssen.
Ja, seien Sie nicht böse. Also ich kann dem folgen, was Sie sagen, aber es ist so unkonkret. Also wir müssen intensiv schauen und die Behörden sind sowieso überlastet und mit dem Iran kann man sowieso nichts machen. Was machen wir denn?
Naja, ganz konkret beispielsweise Hongkong. In Hongkong gibt es eine ganze Reihe von Firmen, wo Werte im Wert, also Halbleiter im Wert von 900 Millionen US-Dollar direkt nach Russland gelaufen sind. Und die Handelsströme dorthin müssen wir kontrollieren. Aber viele Firmen von uns sehen das als Geschäftsmodell an. Und hier müssen wir viel klarer auch über die Handelskammern auf unsere Firmen einwirken, dass dies nicht nur unredlich ist, sondern eine Straftat darstellt.
Aber das heißt Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Dass wir unseren Firmen dann sagen, liefert nicht mehr nach Hongkong zum Beispiel.
Ja, schaut, was ihr liefert. Und es gibt Dual-Use-Güter und da müssen eben auch viel klarer die angesprochenen Güter gelistet werden. Und das wird sicherlich die Aufgabe beim 10. Sanktionspaket sein. Wir sind da viel zu großzügig und viele Firmen haben noch gar nicht begriffen, um was es geht. Unsere Sicherheit lässt sich nicht über erhöhte Umsätze durch Sanktionsumgehung stärken, sondern indem manche Firmen eben auch auf bestimmte Umsätze verzichten.
Aber das,
da fehlt mir die politische Aufklärung. Ja. Da wird in Deutschland drüber geschwiegen.
Aber das wissen die Firmen doch, wohin sie liefern, oder? Die sind doch nicht doof.
Ja, das wissen die schon, aber es gibt ja auch Firmen, Subunternehmer, die dann das genau zum Geschäftsmodell machen. Und was machen sie, wenn ihnen eine freundliche Firma mit Sitz in Istanbul sagt, Mensch, wir wollen von ihnen Elektroschrott aufkaufen, Hausgeräte, die sie nicht mehr verkaufen können. Und dann sind sie froh, dass sie den Elektroschrott loswerden. Und in der Türkei wird das ausgeschlachtet und dann nach Russland geliefert. Also trau schau wem, und unsere Firmen sind da auch nicht alle geeicht. Deswegen müssen wir enger zusammenarbeiten, auch politisch das aufklären. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Sie diese Sendung machen.
Und das war nett jetzt zum Abschluss. Über Sanktionen gegen Russland, die anscheinend nicht funktionieren, und über mögliche Auswege haben wir mit CDU-Politiker Roderich Kiesewetter gesprochen. Er ist Obmann für Außenpolitik der Unionsfraktion im Bundestag. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Kiesewetter.
Ja, gerne. Trauriges Thema. Dranbleiben. Danke.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Donnerstag, der 2.2.2023, und wir gratulieren einem Entertainer, Musiker, Schauspieler und Moderator, der in den 90ern an der Seite von Stefan Raab bekannt wurde.
Da steht der Bürger Lars Dietrich.
Und der Stefan, der steht da. Ja. Ein Fahrrad.
Ein Mädchen.
Onkel Jürgen, mach sie klar.
Ja, 1996 hatte er einen richtigen Sommerhit.
Die Sonne brennt heiß und ich sehne mich nach einer Tüte.
Sexy Eis mit Sahne. Sexy Eis.
Er war unter anderem mit dabei bei der Wochenshow und glänzte als Moderator der Musik-Comedy-Show Leider Laut, für die er den Grimme-Preis bekommen hat. Er arbeitet auch als Sprecher für Werbespots, Filme oder das Hörbuch zu seinem Buch Schlecht Englisch kann ich gut. Heute wird der in Potsdam geborene Bürger Lars Dietrich 50. Happy Birthday!
Daran kommen Sie nicht vorbei.
An der Woche der Notenbanken und deren Zinsentscheidungen. Mehrere große Notenbanken entscheiden, wie es mit der Geldpolitik weitergehen soll. Die US-Notenbank Fed hat gestern das Zinstempo gedrosselt und den Leitzins weniger stark als zuvor angehoben. Heute geben die Europäische Zentralbank und die Bank of England ihre Zinsentscheidungen bekannt. Für die Eurozone wird erwartet, dass die EZB den Leitzins um 0,5 Punkte erhöht. Die Inflation im Zaum zu halten ist die klassische Aufgabe der Notenbanken. Mit einer zu straffen Geldpolitik würde aber die Konjunktur ausgebremst.
Fast direkt vor Ihrer Haustür.
Nach über 1000 Tagen endet heute die Maskenpflicht im Nahverkehr in Berlin und Brandenburg. Seit Ende April 2020 galt die Pflicht, in Bussen und Bahnen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Teilweise mit ganz eigener Auslegung. Wir erinnern uns, dass vor allem die Nasen häufig doch noch zu sehen waren. Nach Angaben der BVG lag die Maskenquote in Bussen und Bahnen über den größten Teil der Corona-Zeit bei über 90%.
Genau.
In den vergangenen Wochen nur noch bei rund 60%.
Was fehlt?
Das sind heute wohl manche Angebote im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten für heute zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verpflichtet sind, ihre Teilnahme am Streik anzukündigen, kann es auch zu kurzfristigen Ausfällen kommen. Die erste Runde in den Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ist ohne Ergebnis vertagt worden.
Und auf keinen Fall vergessen.
Es gibt Menschen, die lassen sich an jedem 2. Februar mit diesem Lied von Sonny und Cher aus dem Bett jagen. Es gibt auch welche, die dann aus dem Bett springen mit den Worten raus aus den Federn. Alles Leute, die an diesem Tag das Leben mit etwas anderen Augen sehen und diesen Tag dann mit dem immer gleichen Film beschließen. Mit dem berufszynischen Wettermoderator Phil Connors.
Phil Connors?
Der in einer Zeitschleife gefangen ist, den 2. Februar immer und immer wieder erlebt und sich erst am Ende zum Besseren wandelt. Heute am 2. Februar ist Murmeltiertag.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Die Sanktionen gegen Russland funktionieren nur so mittelgut. Die russische Industrie läuft offenbar auf Hochtouren. Waffen und Munition werden wohl am Fließband produziert. Roderich Kiesewetter, für die CDU Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, forderte auf Radio 1 schärfere Kontrollen.
Wir sind da viel zu großzügig und viele Firmen haben noch gar nicht begriffen, um was es geht. Unsere Sicherheit lässt sich nicht über erhöhte Umsätze durch Sanktionsumgehung stärken, sondern indem manche Firmen eben auch auf bestimmte Umsätze verzichten.
Soweit Roderich Kiesewetter von der CDU.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
Er ist politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Angesichts dessen, was wir heute Morgen erfahren, liegt die Frage auf der Hand. Sind die Russland-Sanktionen des Westens sinnvoll?
Naja, sie sind zumindest nicht so unmittelbar effektiv, wie sich viele das erhofft haben. Aber sinnvoll sind sie schon, denke ich. Wobei man differenzieren sollte. Ich würde da gerne drei Phasen bzw. Kategorien unterscheiden. Erstens, ja, es stimmt, Russland kann auch seit Beginn dieses Krieges fleißig weiter Waffen und Munition produzieren und nicht etwa nur Schrott, sondern ziemlich moderne Waffen, die Obacht sogar funktionieren. Das hat mehrere Gründe. Erstens hat Wladimir Putin in weiser Voraussicht, muss man sagen, schon nach den Sanktionen des Westens infolge der Krim-Annexion sein Land und insbesondere die Rüstungsindustrie ziemlich autark, also unabhängig von westlichen Importen gemacht. Bei sehr speziellen Chips ist das quasi unmöglich, aber auch da hatte Putin vorgesorgt und sich viele Chips und andere Spezialtechnologie vor Kriegsbeginn beschafft. Als Zwischenhändler dienen seither, also seit Kriegsbeginn, vor allem die Türkei, China und Indien, deren Handel mit Russland geradezu explodiert ist, was aber auch zur Folge hat, dass Russland inzwischen vollkommen abhängig von diesen Ländern ist, insbesondere von China, und die führen bekanntlich ja auch nicht immer nur Gutes im Schilde. Zweitens muss man festhalten, es wird sehr wohl mühsamer und weniger für Russland. Die Waffenproduktion ist zumindest gedrosselt. Sie kann mit all den Einschränkungen durch Sanktionen nicht mehr auf Hochtouren laufen. Und die vor Kriegsbeginn gehorteten Vorräte an westlicher Technologie und entscheidenden Komponenten gehen allmählich zur Neige. Denn alles davon können Länder wie China und Indien eben nicht ersetzen, weil auch sie bei gewissen Systemen auf Spitzentechnologie aus dem Westen angewiesen sind. Deshalb die Sanktionen wirken, auch wenn bei weitem nicht so schnell und so direkt wie von vielen erhofft und von deren Verhängung insinuiert wurde. Drittens aber haben die Sanktionen ja auch eine moralische Komponente, die wichtig ist und bleibt, auch wenn Russland weiter Waffen produzieren kann und auch wenn der Rest der Wirtschaft Russlands, wie von manchen spekuliert, nicht zusammenbricht. Sie zeigen Russland, dass dieser Angriffskrieg nicht toleriert wird und dass man im Westen auch eigenen ökonomischen Nachteil in Kauf nimmt, um dies zum Ausdruck zu bringen. Und mal ehrlich, es wäre noch schöner, wenn wir weiter jene Komponenten liefern würden, aus denen Russland Waffen fertigt, die dann gegen die Ukraine eingesetzt werden, wo der Westen zugleich die Ukraine mit unzähligen Waffen unterstützt. So viel Zynismus wäre zumindest erklärungsbedürftig.
Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Wir bitten, die kleinen Störungen in der Leitung zu entschuldigen. Vielen Dank.
Ich weiß noch, wie viele dachten, als wir mitten in der Corona-Pandemie fast überall Masken getragen haben, als Konzerte ausfielen, Kinos und Theater geschlossen waren, man aus Restaurants nur Essen mitnehmen konnte, Kitas und Schulen geschlossen oder teilweise geschlossen waren. Wenn das alles vorbei ist, das wird ein Feiertag. Es kommt anders. Nicht mit einem Schlag, sondern nach und nach fallen Maßnahmen weg. In Restaurants, Kinos, Theatern, Schulen, Kitas und bei Konzerten gibt es fast keine Einschränkungen mehr. Heute nun der letzte große Schritt. Im Fernverkehr der Bahn fällt heute die Maskenpflicht. Auch im ÖPNV in Berlin und Brandenburg ist das Maskentragen ab heute freiwillig. Nur in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen gilt sie noch bis zum 7. April. Mitte Februar soll auch die Corona-Isolationspflicht in Berlin wegfallen. Dann muss man, selbst wenn man Corona hat, nicht mehr zu Hause bleiben. Epidemiologe Timo Ulrichs gab gestern auf Radio 1 nur bedingt Entwarnung.
Wenn man Risikofaktoren hat, also chronische Grunderkrankungen und so weiter, sollte man sich nach wie vor vorsehen, möglichst auch die Maske tragen, auch dazu beitragen oder dafür sorgen, dass die Umgebung auch die Maske trägt. Ansonsten aber ist das ein kalkulierbares Risiko geworden und kann sich dann einreihen in das, was wir in der Saison sowieso immer haben, also saisonale Influenza oder andere Erkältungserreger.
Anlässlich des Endes der Maskenpflicht bei Bus und Bahn sprechen wir mit Berlins Gesundheitssenatorin von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen, Ulrike Gothe.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Botschaft, die die meisten hinter dem Ende der Maskenpflicht bei Bus und Bahn hören, Corona ist vorbei. Oder haben Sie eine andere Interpretation?
Ja, Corona ist noch nicht vorbei. Wir haben es gerade eben auch gehört. Wir werden weiter mit der Krankheit Corona leben müssen. Aber wir sind jetzt in der Phase, dass wir sagen, das wird eine Krankheit werden, wie die Influenza und andere Krankheiten auch. Damit werden wir umgehen. Das haben wir auch ganz gut gelernt in den letzten 3 Jahren. Aber es ist nicht mehr so, dass wir in einer Pandemie sind. Also insofern sind wir einen guten Schritt weiter. Wir werden das noch weiter beobachten müssen. Es kann auch immer mal wieder neue Wellen geben. Es kann auch passieren, dass nochmal eine neue Variante des Erregers auftritt. Aber wie gesagt, das wird jetzt eine Krankheit, mit der müssen wir umgehen, aber mit der können wir auch umgehen.
Sie haben angekündigt, dass Mitte Februar in Berlin auch die Corona-Isolationspflicht fällt. Bisher müssen sich Corona-Infizierte noch für mindestens 5 Tage isolieren. Sie werden jetzt natürlich sagen, dass Menschen mit Erkältungssymptomen zu Hause bleiben sollen, machen aber viele nicht, wenn sie sich im Job unter Druck sehen oder Konzerttickets haben. Wie groß ist Ihre Besorgnis, dass es dann aber neue Corona-Wellen geben könnte?
Die ist eigentlich nicht so groß. Wir wissen ja jetzt, dass auch der Immunstatus der Bevölkerung doch recht hoch ist, entweder weil man gut geimpft ist oder weil viele ja einfach auch die Krankheit schon hatten. Insofern ist es, wie Sie richtig sagen, wie bei anderen Krankheiten auch, da gibt es auch Menschen, die sehen sich unter Druck gesetzt, trotzdem zu arbeiten. Das ist schlecht. Wenn ich krank bin, sollte ich zu Hause bleiben. Das sollten sich alle nochmal, also das sollten wirklich alle nochmal beherzigen. Aber es wird dadurch dann nicht mehr eine neue Welle ausgelöst werden. Da bin ich ehrlich gesagt entspannt. Aber ich setze auch darauf, dass wir durch Corona alle ein Stück weit mehr Eigenverantwortung in Bezug auf Krankheiten und den Umgang damit gelernt haben.
Die meisten werden froh sein, dass bald alle Maßnahmen weg sind. Aber was tun Sie für den Schutz von Menschen mit Vorerkrankungen oder für sehr alte Menschen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also ich bin froh, dass wir noch wirklich schrittweise vorgehen und dass wir auch den Schutz in Arztpraxen und in Pflegeheimen so weit noch haben, wo wirklich vulnerable Gruppen oder Menschen mit Vorerkrankungen betroffen sind. Ich würde mir auch wünschen, dass wir das auch beibehalten, dass wir selber darauf achten, dass wenn wir mit Menschen, die krank sind, zusammenkommen, eben auch nochmal selber aus freien Stücken zur Maske greifen und dafür sorgen. Auch in Arztpraxen, stellen Sie sich die Situation im Herbst, im Winter vor, wenn die Grippewellen kommen, da ist es einfach vernünftig, eine Maske zu tragen, ob das nun Corona ist oder andere Krankheitserreger. Und das würde ich mir wünschen, dass das so bleibt. Und der zweite wichtige Punkt ist, wir werden uns natürlich mit den Folgen von Corona noch befassen müssen, mit Long- und Post-Covid. Hier müssen wir noch weiter forschen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Versorgungsstrukturen da besser werden, ausgebaut werden, dass die Menschen, die davon betroffen sind, auch die notwendige Hilfe und Unterstützung bekommen.
Angesichts, Sie haben es selber angesprochen, der bevorstehenden Wiederholungsfall, muss ich vorsichtig fragen, aber sollten Sie noch im Amt sein, fällt dann am 7. April die Maskenpflicht auch in Gesundheitseinrichtungen? Weil gerade haben Sie ja gesagt, Sie finden die eigentlich ganz gut, diese Pflicht.
Ich finde das zurzeit noch gut, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das bald auch enden wird. Das Infektionsschutzgesetz im Bund endet ja auch in einigen Wochen. Das ist eine Regelung, die auf der Bundesebene getroffen werden wird. Und der Bundesgesundheitsminister hat angekündigt, sich dazu sehr bald zu erklären.
Werden Sie denn in Bussen und Bahnen weiter Maske tragen?
Das kommt auf die Situation an. Wenn ich bin oft spät abends unterwegs oder dann ist die Bahn fast leer, dann werde ich das nicht tun. Aber in Situationen, wo das Gedränge groß ist, wo man dicht beieinander steht, dann werde ich schon die Maske tragen.
Heute fällt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, im ÖPNV und im Fernverkehr. Wir haben über das Ende der letzten Corona-Maßnahmen mit Berlins Gesundheitssenatorin von Bündnis 90 Die Grünen gesprochen. Ulrike Gothe, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Lao Tse, chinesischer Philosoph. Der beste Chef wird von den Mitarbeitern kaum wahrgenommen.
Ende der Denkpause.
Und das war's für heute an diesem Donnerstag. Wir hören uns morgen früh ab 9 Uhr dann wieder, wenn Sie mögen. Es sei denn, es ist heute Murmeltiertag und morgen ist wieder heute. Dann hören Sie die Ausgabe von heute eben halt nochmal.
Wach und wichtig, der schöne Morgen Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.